Wir hätten Nachsicht üben sollen, wenn wir ihn beschimpft haben, was wir für ein blödes Haus haben, wenn wir gewusst hätten, dass wir es dann irgendwann mal im Museum sehen werden. Und wir haben uns beschwert, dass keine Tapeten sind, keine Holzverkleidung, dass man nicht Nägel in die Wand bohren durfte und alles.
Außer der Bruder hat es versucht, ne?
Ja,
welcher Bruder war das?
Bitte melden.
Bitte melden.
Der Kleinste war es.
Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung.
Manchmal gibt's einfach nichts schön zu reden. Rein unternehmerisch war das Ding ein Flop. Ein Riesenflop sogar. In Zahlen 5000 Häuser pro Jahr. Das war das erklärte Verkaufsziel. Schätzungsweise nur so gut 200 sind es dann insgesamt geworden. Da hat wohl vorher jemand ordentlich Blech geredet. Aber das Material- und Baukonzept war innovativ. In Dortmund geplant, sogar bis Mallorca geliefert. Und das ist dann rückblickend top. Man kann eben auch erfolgreich scheitern und damit Geschichte schreiben. Industrie- und Architekturgeschichte. Thema unserer neuen Förderbande-Folge. Herzlich willkommen. Ich bin Cornelia Wegerhoff. Und bevor ich Sie hier gleich mit zur Hausbesichtigung nehme, geht's erstmal zur Hütte.
Geht hier so schön Berg rauf?
Ich war im Dortmunder Nordosten unterwegs, an der alten Westfalenhütte.
Wir sind hier auf einem Gelände, das noch aussieht wie eine Mondlandschaft. Hier entsteht einer der größten und schönsten Parks in Dortmund.
Man sieht es noch nicht.
Ja, man sieht es noch nicht ganz, aber man sieht die Hügel schon.
Wolfgang Weig vom Verein der Freunde des Hösch-Museums blickt da zusammen mit mir durch den Bauzaun hindurch in die Zukunft, auf das künftige Karlsquartier. Karl wie Karl Hösch oder Kalle Hösch, wie in Dortmund gern gesagt wird. Das ist die Vergangenheit. Von 1871 bis ins Jahr 2001 wurde hier unter dem klangvollen Namen Hösch Eisen und Stahl produziert. Das war Qualität, die um die Welt ging für Maschinen, Brücken, Schiffe, Eisenbahnschienen, den Autobau und vieles mehr. Die Herstellung und was das für ein Knochenjob war, am Hochofen, beim Gießen und im Walzwerk beispielsweise, das kann man sich heute im Hösch-Museum ansehen, im ehemaligen Portierhaus des Unternehmens. Wolfgang Weig und ich stehen da gerade auf der Rückseite dieses schönen historischen Gebäudes, denn das größte Ausstellungsstück des Hösch-Museums, erst seit Mitte Mai neu zu sehen, steht draußen und ist ein Förderprojekt der NRW-Stiftung.
Wir sind jetzt auf dem Weg, die Rampe hoch, zu einem ganz besonderen Haus, dem Hösch-Stahlhaus L141.
Ein Haus aus Stahl. Also quasi ein Eigenheim in Heavy-Metal-Version. Also, in der Musik funktioniert das ja prima. Aber ist das auch was für schöner Wohnen? Von draußen sieht's aus wie ein älteres Fertighausmodell. Weißgraue Fassade, einstöckig, Flachdach. Wolfgang Weig hat den Haustürschlüssel.
Okay, da steht aber noch Hoff an der Tür.
Ja, natürlich. Das war ja kein Musterhaus irgendwo auf einer Ausstellung, sondern das war ein Haus, in dem eine Familie gewohnt hat, über viele, viele Jahrzehnte, mit dem Namen Hoff. Dr. Hoff war ein Ingenieur von Hösch und er hatte das Privileg und auch die Freude, weil alle Kinder erzählen, er hat hier unheimlich gern da drin gewohnt, in einem solchen Haus zu wohnen.
So, dann wollen wir mal reingehen. Hier stehen wir so klassischer Flurbereich, Spiegel hängt noch.
Mhm. Na, schön. Lampe ist original, auch die Garderobe ist wie
auch
damals.
Auch Messing, ja. Herrlich, ja genau.
Hier und links ist schon die erste Überraschung. In diesem Haus aus dem Jahre 1964 gibt es eine Gästetoilette mit einer Dusche.
War früher gar nicht so üblich, ne? Heute hat das jeder.
Das war überhaupt nicht üblich, ja, aber sie hatten immerhin ja auch 141 Quadratmeter, deswegen der Name L, die Form, 141, die Anzahl der Quadratmeter.
Also ich bin ja erstmal geflasht von den paar Quadratmetern Fußboden in der Gästetoilette in den aparten Farben Moosgrün, Braun und Beige.
Ah, das sind die Farben von damals, ne? Mhm. Wahnsinn.
Echte Fliesen, nicht irgendwie Linoleum, sondern schon richtig gefliest.
Ja, und von der Gästetoilette aus, da öffnet sich der Bereich der Diele.
Aber eigentlich wurde es als Esszimmer benutzt. Hier stand der Esstisch, deswegen auch dieser wunderbare Leuchter. Hier hat die Familie, immerhin siebenköpfig, gegessen.
Der wunderbare Messingkronleuchter passt zwar nicht so ganz zum sachlichen Bauhausstil des Bungalows, aber die Familie Hoff, die hier gewohnt hat, wollte sich ja gemütlich haben. Und genau das war die Herausforderung.
Hier ist überhaupt keine Tapete an den Wänden. Wenn man hier so drüber geht, das ist so eine glatte Fläche. Ja, wirkt sehr klinisch, alles weiß. Und alle 3-4 Schritte ist eine Fuge in der Wand.
Tja, wir sind in einem Stahlhaus. Außenwändestahl, Innenwändestahl, belegt mit einem Kunststoff.
Aber man hat jetzt nicht den Eindruck, als wenn man auf ein Stahlblech klopft, jetzt so wie vorne auf eine Automotorhaube.
Ja, das hat erstens mit dem Kunststoff zu tun. Der dämpft natürlich den Ton, aber hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Wand aus 2 Schichten besteht. Außen der Stahl, innen dann Styropor zur Dämmung, nicht nur des Lärm, sondern eben auch Wärme- und Hitzedämmung. Hösch hat das entwickelt und hat das Ganze Platal genannt. Kunststoff auf Stahl ist gleich Platal. Das war der Werbespruch eines genialen Werbetexters. Und das war die Innovation damals in der Entwicklung von Stahlprodukten. Fertighaus war sowieso die Idee auch der 60er Jahre. Bungalow natürlich auch, ganz modern, aus Amerika kommend. Und so ist dann die Idee zu einem solchen Haus entstanden.
Und einen Vorteil hat so ein Stahlhaus ja, stelle ich beim Rundgang fest. In einem der Kinderzimmer, naja, ich denke, das war schon Jugendzimmer damals, hängen Poster von Uschi Glas, von Winnetou alias Pierre Brice und von Mr. Spock aus dem Raumschiff Enterprise, an der Wand befestigt mit Magneten. So, und jetzt habe ich Hausbesuch. Isolde Parussell, die Leiterin des Höschmuseums in Dortmund. Willkommen im Förderwandestudio.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Frau Parussell, das Hösch-Stahlhaus zieht seit gut einem Monat nicht nur Magneten an, sondern auch Publikum. Man kann es besuchen.
Ja, das ist ein Gebäude, ein ehemaliges Wohnhaus, das jetzt Ausstellungsgebäude ist, wo man nicht nur was übers Haus lernen kann, sondern das große Ganze, Fertighäuser an sich, Stahlhäuser an sich, aber auch die Familie Hoff, die wir schon gehört haben. Und natürlich auch die Zeit, in der dieses Haus gebaut wurde und dieses Haus belebt wurde.
Flashback in die 60er. Also mein Highlight ist das Schminktischchen von Muttern samt Hocker mit so einer rosa Plüschauflage mit einem passenden Flocati. Aber der Spiegel, der hing nicht an Magneten, ist mir aufgefallen. Da war so Nylonfäden so.
Genau, also ein Spiegel ist ja doch was, was vielleicht ein bisschen fragiler ist. Und wenn der Magnet nicht richtig hält, und gerade jetzt in den 60er, 70ern waren ja Neodym-Magnete für den Alltaggebrauch nicht verbreitet. Deswegen hat das Haus umlaufend Bilder leisten. Also wie ein Ausstellungsgebäude, eine Kunsthalle. Und daran kann man ja nicht nur dann Bilderrahmen abhängen, sondern zum Beispiel auch so ein Spiegel mit Holzrahmen.
Was wir kurz erklären müssen, für Sie ist das Höschmuseum Beruf und Berufung. Das habe ich die letzten Wochen wirklich deutlich gemerkt. Wie groß ist das Museumsteam, das Sie leiten?
Das Höschmuseum ist eigentlich irgendwie ein ganz kleines Museum im Bereich der städtisch mitgetragenen, unterstützten Museen. Aber am Ende ist es doch ein sehr großes, weil es einen Trägerverein gibt, in dem 70 ehrenamtlich tätige Damen und Herren das Alltagsgeschäft stemmen. Also alles, was anfällt, wird durch Ehrenamtliche gemacht und dann braucht man aber auch wirklich diese große Anzahl an Menschen.
Und genau das ist der Grund, warum die NRW-Stiftung auch die Arbeit des Höschmuseums unterstützt, schon seit der Gründung 2005. Was ist jetzt das Neue, was man da zeigt in diesem Stahlhaus? Das war ja eine Geschäftsidee. Was hat Hösch damals beabsichtigt? Was war das Ziel?
Also ganz konkret für diese Hösch-Stahlhäuser war Absatz, Verkauf von diesen Fertighäusern. Aber der Weg dahin war ein bisschen ein längerer. Man hat eben dieses Platal, wir haben schon gehört, dieses plattierte Stahl, also ein Verbundwerkstoff, ein Bauwerkstoff. Und hat sich dann überlegt, Anfang der 60er, wie kann man das im größeren Stil machen. Das andere ist natürlich, Bauen ist in der Nachkriegszeit ein großes Thema, auch Anfang der 60er noch. Die Wohnungsnot ist soweit behoben in den Großstädten, aber schnelles Bauen, günstiges Bauen. Das alles kommt zusammen, plus dass es einen allgemeinen Trend zu Fertighäusern gibt.
Also Verkaufsziel war ja 5000 Häuser im Jahr und das Ergebnis war dann doch relativ bitter.
Es war definitiv ein Flop. Also jetzt die Entwicklungsgeschichte nicht, aber wirklich dieser Einsatz im Bereich des Fertigbaus für einen kleinen Endverbraucher. Also, dass man im großen Stil für die Industriehallen baut und im Fertigbau tätig ist oder auch vorher schon in den 50ern für Wohnungsgesellschaften oder die eigenen
Werkssiedlungen. Ne?
Genau. Das war nicht so ungewöhnlich, aber dass man jetzt diesen klassischen Fertighaus auch im Bungalow-Stil sehr modern baut.
Was waren die Nachteile? Also, ich stelle mir vor, im Sommer, Klimaanlage war ja damals noch nicht so 60er, ne? Fenster auf.
Klimaanlage war tatsächlich vorgesehen. Es hat eine ganz moderne Umluftheizung gegeben an den Häusern, die im Winter heizen sollte und im Sommer dasselbe System kühlen sollte, ohne Heizkörper an den Wänden, also dass man wirklich genügend Platz hat.
Sollte,
genau. Das Kühlen hat überhaupt nicht funktioniert. Und die Häuser sind gedämmt, es ist hier ein Verbundwerkstoff, es sind Senfplatten, dazwischen sind 6,5 cm Styroporkern. Also es ist eine Dämmung da wie Anfang der 60er Jahre, aber es hat sich doch immens aufgeheizt. Und auch so war es natürlich auch sehr, sehr teuer für ein Eigenheim. Also man hat ein Fertighaus bekommen, wo man kaum Einfluss drauf hatte und hat zum Beispiel für unseres ohne Grund schätzungsweise 125.000 D-Mark zahlen müssen.
Boah.
Das ist für 1966 oder 64 eine viel zu hohe Summe, um dort in die Fläche diese Gebäude zu bringen.
Und wie haben Sie dann genau dieses Haus gefunden von den Hoffs?
Das stand nach dem Tod des Vaters leer und die Erben, die Kinder haben es erhalten wollen, aber nicht bewohnen wollen. Und dann gab eins das andere und am Ende wurde eine Fachfrau an der TU Dortmund, die Architekturhistorikerin Dr. Silke Herbst, gefragt, um das mal zu begutachten. Und sie fand es spektakulär, auch in einem sehr guten bauzeitlichen Zustand und hat kühn gesagt, könnt ja das Höschmuseum übernehmen. Und mittlerweile sind wir beide sozusagen in dieses Haus gebunden. Wir, weil wir es jetzt an der Backe haben, wenn ich so sagen darf. Und Silke Herbst, weil sie ein Forschungsprojekt initiiert, das DFG gefördert ist, im Programm Kulturerbe Konstruktion und dort eben Stahlfertighäuser und Verbundwerkstoffe und erfolgreiches Scheitern betrachtet.
Erfolgreiches Scheitern, ja, schöner Begriff, kann man so nennen, genau.
Auf jeden Fall, das passt.
Aber wie ist das Stahlhaus zu Ihnen gekommen? Es stand ja in Kleinholthausen.
Na, in zwei Teilen.
Also wirklich durchgesägt, oder wie?
Ja, in zwei Teile. Geflext sozusagen. Also am Schenkel auseinandergenommen, in zwei Teile, nebeneinander gestellt tatsächlich auch vor Ort, die Leitungen getrennt. Das, was dann offen war, man sah ja dann in die Räume rein, mit Plane abgedeckt. Das Gebäude innen noch mit Holz versteift und ausgekleidet, damit es auch fest stehen bleibt.
Und dann kam der Transport. Im November 2022 war das. Da wurde die Nacht zum Tag gemacht zwischen Kleinholthausen im Süden und dem Höschmuseum im Nordosten von Dortmund. Wie weit ist das voneinander entfernt, Frau Paus?
Also die Strecke, die wir dann gefahren sind mit zwei LKWs im Konvoi, sind 15 Kilometer.
Und wie lange hat das gedauert?
Tatsächlich 3 Stunden. Also wirklich der reine Transport. Das Aufsetzen auf die beiden LKWs, auf die Schwerlasttransporter, fand vormittags statt und dann standen diese beiden Gebäudeteile auf zwei LKWs in dieser Sackgasse. Das ist ja das andere. Das Gebäude stand in einer Sackgasse, nicht nur in einer Wohnsiedlung, sondern wirklich sehr eng. Denn man musste sehr viel rangieren. Es musste leider auch ein Baum gefällt werden, damit der Kran aufgestellt werden konnte. Wir werden Ersatzpflanzungen vornehmen. Zum Glück kommen wir ja in einen großen Park mit vielen Bäumen zukünftig.
Und dann Polizei, Blaulicht und das ganze Programm?
Polizei, Straßenbegleitfahrzeuge, die beteiligten Firmen, Presse und die Museumsleiterin im Privatwagen. Es war ganz großartig. Und dann geht's los. Man fährt da raus und fährt sehr langsam durch die Siedlung. Wir haben auch die direkten Nachbarn ausführlich informiert, auch eingeladen teilzunehmen. Also am Rand zu stehen, im Idealfall mit Warnwesten, damit man sie sieht. Und dann muss man sich da ausfädeln, bis man auf die erste Hauptstraße kommt. Das war tatsächlich etwas aufwendig. Es hat ein bisschen gedauert. Es war ein Fahrzeug noch im Weg gestanden. Das Verbotsschild, das Parkverbotsschild, das temporäre, wurde nicht ganz ernst genommen, weil man aber auch nicht wusste, um was es geht.
Da kann ja keiner ahnen, dass dann nachts ein halbes Haus um die Ecke kommt und die andere Hälfte hinterher.
Genau. Und dann gab es noch eine Verkehrsinsel, die irgendwie höher war als gedacht. Aber die beteiligten Firmen haben das großartig gemacht.
Wahnsinn. Und wann ist das dann aufgestellt worden? Direkt am nächsten Tag oder?
Also am nächsten Tag. Also wir sind wirklich Punkt Mitternacht losgefahren. Das ist das klassische Zeitfenster, habe ich jetzt gelernt, für Schwertransporte. Wir waren am Ende auch ein überbreiter Schwertransport mit dem einen Gebäudeteil. Und nach 3 Stunden sind wir dann aus Werksgelände von ThyssenKrupp-Stil gerollt. Denn wir sind ja an einem aktiven Produktionsstandort immer noch mit unserem Museum. Und dann war erstmal Schicht um 3 Uhr morgens. Was natürlich auch daran liegt, dass die Fahrer entsprechend ihre Ruhezeiten einhalten müssen, selbst wenn sie nur 3 Stunden gefahren sind. Aber es ist ja doch eine sehr diffizile Fahrt gewesen. Und am nächsten Morgen ging es weiter.
Einfach hinstellen dann? Einfach so die 2 Teile zusammenschieben, klack, fertig? Oder?
Nicht ganz. Man baut erstmal einen Autokran auf, der am anderen Standort abgebaut wurde. Denn diese 2 Gebäudeteile müssen ja von den LKWs runter. Und die schubst man zum Glück nicht einfach von Bord. Also Autokran aufbauen. Dann natürlich irgendwie das Publikum beruhigen und bei Laune halten. Und dann fährt von der einen Werkseite, also wir sind ja beim Haupttor rein, weil der meiste Platz ist, nicht bei dem Werkstor, das unser Museum am nächsten ist, übers Werksgelände, der große LKW, und steht dann hinter Museum und dann wird abgeladen.
Das hat dann auch noch eine Weile gedauert, bis alles hergerichtet war und richtig gesessen hat und für die Besucherinnen und Besucher des Höschmuseums geöffnet werden konnte. Aber im Mai diesen Jahres, also letzten Monat, war es soweit und es wurde zum Festakt geladen. Musikalisch umrahmt von den Klangkompositionen von Richard Ortmann. Der hat den Klang des Ruhrgebiets in einem Geräuscharchiv gesammelt, auch aus der Stahlherstellung. Das fand ich schön, weil das gab nochmal so eine Erinnerung an die Hösch AG, an die Materialien, an die Arbeit. Und Frau Paussell, Sie hatten viele Gäste und Honoratioren geladen, aber ich hatte den Eindruck, in der 2. Reihe rechts, da saßen am 6. Mai die 5 Ehrengäste des Tages, von allen immer wieder herzlich begrüßt und gewürdigt. Wer war das?
Alle 5 Kinder der Familie Hoff, also alle 5 Kinder, die in diesem Gebäude gelebt haben als Jugendliche, waren tatsächlich da. Also Barbara, Eva Maria, Klaus, Karin und Ernst Hoff. Teilweise nicht mehr jetzt mit Hoff mit Name, aber mit Geburtsnamen. Und es war sehr schön. Ich kannte noch nicht alle persönlich. Sie treffen sich auch nicht so häufig als Komplettfamilie, weil sie weit verstreut sind. Die eine Tochter kam aus London extra angereist. Und es war sehr schön zu sehen, weil sie das, glaube ich, auch schon gut fanden.
Absolut. Und mit der ältesten Tochter, da hatte ich schon direkt nach dem Festakt ein erstes sehr, sehr sympathisches Gespräch.
Förderbande unterwegs.
Ja, vom Saale aus spazieren die geladenen Gäste an diesem schönen Maitag einfach über die Straße am Werktor vorbei Richtung Höschmuseum. Und ich muss schon unterwegs gleich eine Frage loswerden an Bärbel Wörner, geborene Hoff.
Ist das jetzt nicht ungewöhnlich, dass man jetzt zu Fuß nach Hause geht, aber ist ganz woanders jetzt?
Ja, ich dachte mir, das ist schon sehr seltsam, aber auch sehr schön. Und ich habe mir immer meinen Schlüssel noch bewahrt.
Ach.
Und der schließt auch noch.
Sie haben den Schlüssel dabei?
Genau, ich habe Schlüssel dabei und habe vorhin schon zum Spaß gesagt, ich hätte keine Unterkunft gefunden, ob ich heute Nacht hier schlafen dürfte. Also zum Spaß, kurz geguckt und habe meinen Schlüssel extra mitgenommen. Steht auch Dortmund, Haus Dortmund dran.
Die Haustür ist aber schon auf. Museumsleiterin Isolde Paussell und die Architekturhistorikerin Silke Haps führen durch die Räume, immer wieder unterstützt von den 5 Hoff-Geschwistern, die sich bei sich zu Hause natürlich am besten auskennen. Bei diesem feierlichen Anlass macht das Tochter Bärbel rückblickend ein bisschen emotional.
Wir hätten Nachsicht üben sollen, wenn wir ihn beschimpft haben, was wir für ein blödes Haus haben, wenn wir gewusst hätten, dass wir es dann irgendwann mal im Museum sehen werden und dass all seine Ideen über die Genialität des Materials. Wir haben uns beschwert, dass keine Tapeten sind, keine Holzverkleidung, dass man nicht Nägel in die Wand bohren durfte und alles.
Außer der Bruder hat es versucht, ne?
Ja,
welcher Bruder war das?
Bitte melden.
Bitte melden.
Der Kleinste
war es.
Ja, da hat sie wohl den Nagel auf den Kopf getroffen. Schmunzelnd hebt Ernst Hoff die Hand. Der Kleine ist ja schon ewig nicht mehr. Der überragt seine Geschwister. Und er erzählt mir später in der Küche von Spannungen ganz anderer Art.
Faszinierend war eher, dass es sich im Winter verzog. Und wenn es richtig kalt war, dann knallte das richtig. Das, weil die Bleche dann sich verformten. Und dann hörte sich das so an, als ob da einer mit dem Hammer draufhaut. Ne? In den kalten Winternächten. Und das knackte auch so dann immer in diesen Gelenken hier. Da waren dann immer Verzugsspannungen und die Heizung war natürlich sehr laut. So als ob so ein Hovercraft gestartet wäre. Ne?
Kindheitserinnerungen aus dem Stahlhaus. Seine Schwester kommt noch dazu, Eva Hoff. Sie geht geradewegs durch die Küche durch und öffnet den Raum, der für mich überraschend noch dahinter liegt.
War mein Zimmer.
War das praktisch oder unpraktisch, neben der Küche zu wohnen?
Praktisch. War viel zu laut und jedes Mal, wenn ich in mein Zimmer ging, hat meine Mutter mich aufgehalten, hilf mir mal, mach mir die Salat.
Einmal abtrocknen.
Ja, sowas.
Aber der Garten war riesig und die Terrasse immer herrlich, erzählen die Geschwister und stellen sich draußen zum feierlichen Anlass für ein Familienfoto auf. Das Gelächter ist groß. Die Hoffs versuchen sich nämlich genauso lässig zu platzieren wie als Teenie damals auf dem Foto, das drinnen noch im Wohnzimmer hängt und vom stolzen Papa gemacht wurde, von seinen Kindern und seinem Stahlhaus, was jetzt ein Museumsstück ist.
Das wäre ein Papas Sinne gewesen, ja, natürlich. Der wäre stolz.
Sag mal, wenn man gläubig ist, vielleicht schaut er heute zu. Also mehr konnte ich für ihn nicht tun, als sein Haus, sein geliebtes Haus aufs Hirschgelände ins Museum zu stellen.
Und das war eine wirklich großartige Idee, sagt auch Barbara Schock-Werner, die Vizepräsidentin der NRW-Stiftung. Sie war nicht nur als Gast bei der Eröffnung des Stahlhauses eingeladen, sondern hat als Architektin auch den Festvortrag gehalten. Schon der große Leonardo da Vinci hätte im 15. Jahrhundert erstmals die geniale Idee von Fertighäusern gehabt, verblüffte Barbara Schock-Werner die Gäste. Und das Stahlhaus von Hoesch stehe für eine besondere Ära.
Die 60er Jahre waren ein großer Umbruch in der Architekturgeschichte. Sie waren auch ein Umbruch in der Gesellschaftsgeschichte. Nicht umsonst sind ja die ganzen revolutionären Geschichten da passiert. Und dann konnte man wagen, auch Häuser zu bauen, die nicht mehr so mit Dach und Putz und Blumenkästen, sondern ein anderes Architekturbild abgeben. Und das hat man hier geschaffen nach dem Motto, wir haben neues Material. Denn das Material Kunststoffbeschichtung auf Stahl war tatsächlich neu. Und dann wollen wir auch neue Formen haben. Und das ist wirklich gelungen. Insofern ist das hier Architekturgeschichte der Nachkriegszeit ganz wichtig. Es ist aber auch Industriegeschichte der 60er Jahre. Es ist Standort Dortmund. Also hier kommt vieles zusammen. Und deswegen haben wir auch so viel Geld dafür gegeben. Immer irgendwo, wo wir merken, da engagieren sich Leute, da stehen wir auch an der Seite.
250.000 Euro Fördermittel hat die NRW-Stiftung zum Umzug des Dortmunder Stahlhauses beigesteuert. Nicht das erste Mal übrigens, dass der Verein der Freunde des Hoesch-Museums finanzielle Hilfe bekommen hat aus Düsseldorf. Über 330.000 Euro wurden auch schon zur Gründung des Hoesch-Museums in die Dauerausstellung investiert. Isolde Parussell, die Leiterin des Hoesch-Museums, ist weiter bei mir im Förderbandestudio. Wie wichtig ist diese Förderung für Ihre Arbeit?
Es läuft nicht ohne Fördermittel, es läuft nicht ohne Engagement und es läuft nicht ohne Netzwerk. Und von allen dreien hat das Hoesch-Museum seit über 20 Jahren nicht genug, aber doch so, dass wir sehr schön und gut arbeiten können und ein Haus präsentieren können, mit dem man einfach nicht rechnet an dieser Stelle.
Und das war aber insgesamt, also diese Reise des Stahlhauses, die war noch viel, viel teurer.
Ja, also dieses ganze Projekt können wir tatsächlich nicht richtig beziffern. Es wird irgendwas doch über 1 Million Euro sein.
Oh,
was daran liegt, dass wir eben dieses gute Netzwerk haben. Also die Stadt Dortmund und ThyssenKrupp-Stihl haben dem Sinne dem Verein nichts überwiesen für das Projekt, wie die NRW-Stiftung freundlicherweise mit dieser großen Summe, mit der wir nicht gerechnet hatten im Vorfeld, sondern haben an ganz vielen Stellen sowas, was man geldwerte Sachleistungen nennt, gegeben. Also wirklich die Baustellenumsetzung und was weiß ich da mal, eine Schippe, Kies sozusagen, das vom Werksgelände kam, es war natürlich mehr als eine Schippe. Und das kann man gar nicht aufrechnen und das hätten wir auch, selbst wenn wir mehr Geld bekommen hätten, gar nicht bewerkstelligen können, weil man da einfach Leute braucht, die sich engagieren, die auch kurze Dienstwege dann wissen zu nutzen für uns.
Jetzt ist das Stahlhaus ein neuer Publikumsmagnet, aber bei Ihnen im Museum ist ja ohnehin eine Menge los. Was wird da alles geboten?
Also wir sind ein Museum der Industriekultur, wir sind ja eben kein Firmenmuseum. Das heißt, der Hoesch-Konzern ist der Ausgangspunkt, aber es geht um Eisen und Stahl in der Industrialisierung bis zur Gegenwart im Dortmunder Raum. Es geht um Alltagsgeschichte, es geht um Sozialgeschichte, es geht um Kulturgeschichte und es geht natürlich auch um Transformation. Also wir versuchen wirklich einen Bogen in die Gegenwart zu schlagen.
Wobei mir aufgefallen ist, Sie schneiden nicht nur Stahlhäuser durch, sondern auch Autos zum Beispiel. Also da steht ein Porsche 911 direkt am Eingang im alten Portierhaus, Heiligsblechle, sage ich nur.
Der ist eine Leihgabe der Porsche AG und die waren's, nicht wir waren's. Der kam schon so an. Aber es ist natürlich das Spannende, eben zu zeigen, warum brauchen wir heute noch deutschen Stahl. Für die Spezialstelle, zum Beispiel im Automobilbereich, braucht man das. Und an ganz vielen Stellen geht es einfach darum, wie prägt das unseren Alltag heute, Eisenstahl, aber wie hat das über 150 Jahre eine Stadtgesellschaft und ein eigenes Belegschaftsmitglied geprägt?
Und eben die ganze Stadt. Wir müssen auch noch mal klären, für alle, die nicht aus Dortmund kommen, wer war Kalle Hoesch?
Kalle Hoesch gab es tatsächlich nicht. Das ist so eine Identifikationsfigur, die im 20. Jahrhundert entstand. Vermutlich deswegen, weil als an der Spitze des Hoesch-Konzerns tatsächlich nur ganz am Anfang ein Hoesch stand und anschließend Vorstandsvorsitz mit anderem Namen, im Gegensatz zu Krupp oder Thyssen, wo man dann eben so eine Vaterfigur, ob man wollte oder nicht, hatte. Und dann gab es irgendwann mal diesen Kalle Hoesch, der namensgebend wurde, auch jetzt für das neue Quartier, das nebenan entstehen wird.
Und das alles wird präsentiert von Ihnen als hauptamtliche Leiterin des Museums und von den vielen ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, die Sie haben. Sagen Sie unbedingt nochmal die Zahl, das fand ich so beeindruckend.
Wir haben 70 Damen und Herren, die ehrenamtlich tätig sind und einige dazu eben auch in der Vermittlung.
Und einen habe ich kennengelernt.
Das ist die Markenkontrolle. Und jeder Mitarbeiter der Firma Hoesch hat da eine Marke. So.
Und das ist Udo Zubin, ein echter Hoeschianer.
Mein Vater hat 50 Jahre hier auf Hütte gearbeitet. Mein Bruder 45 Jahre. Mein Onkel 50 Jahre, mein Schwiegervater 45 Jahre. Also wenn ich alles zusammenziehe, komme ich auf über 300 Jahre. Sogenannt Karl Hoesch.
Udo Zubin war Schlosser am Breitbandwerk, erklärt er mir. Heute ist er 78 und begeisterter Museumsführer. Er hat die komplette Stahlgeschichte auf Lager und er hat Dortmunder Charme.
Das mache ich ja nicht so oft, dass ich vor eine Frau niederknie.
Oh Mann, Udo hat sich tatsächlich hingekniet und hilft mir, Gamaschen um die Schienbeine zu legen. Die gehören zu der schweren, silbrigen Hitzeschutzkleidung, damit ich am Museumshochofen in voller Montur mal einen Probelöffel nehmen kann. Damit wurde früher noch beim flüssigen Eisen die Qualität getestet.
Das sieht ja auch so lustig aus, als wenn das nur Funken wären. Aber das sind Funken, die gehen durch diese Schläppchen, die wir tragen, sind die sofort durchgeschmolzen.
Wie viel Grad?
Das sind ja 1600 Grad. Und noch mehr.
So, noch den riesen Schutzhelm auf, Handschuhe an. Und jetzt versuche ich mal, den knapp 2 Meter langen Probelöffel hochzuwuchten.
So, und jetzt zeige ich Ihnen nochmal.
Und da ist jetzt noch nichts drin gewesen, ne? Nein,
deswegen lege ich ja schon mal das Gewicht da rein.
Ja.
Man sieht es ja hier.
Boah. Ja, alte Liebe rostet nicht. Daran musste ich beim Rundgang von Udo Zubin die ganze Zeit denken. Frau Parussell, ist es das, was das Hoesch-Museum trägt?
Definitiv. Trägt im doppelten Sinne, weil es eben ein Trägerverein ist. Also es ist Ihr Museum, es ist Ihr Baby, das jetzt mehr als volljährig ist. Da wollen Sie vermitteln, um was es da geht, ob Hoeschianer oder nicht, und es in die Gegenwart bringen. Zeigen, dass Veränderungen auch gut sein können. Also das große Glück ist, dass wir viele dieser sehr alten Damen und Herren haben, weil die teilweise in der Zeit nicht als Glücksfall über den Sozialplan ausgeschieden sind.
Ich wollte gerade sagen, wir reden ja immer noch über den Niedergang eines großen Unternehmens. Und Wolfgang Weick hat mir auch gesagt, das war eine feindliche Übernahme damals durch ThyssenKrupp. Und die Hoeschianer haben dann gesagt, irgendwas muss doch bleiben, sozusagen von uns. Wir gründen jetzt ein Museum. Und deshalb ist dieser Begriff ja vom erfolgreichen Scheitern auch grundsätzlich ganz passend.
Auf jeden Fall. Es ist eine Erfolgsgeschichte, weil es offen ist für alle Gäste, für alle Touristen, aber auch für alle, die ehrenamtlich tätig sein wollen.
Bald gibt es das Karlsquartier gleich nebenan. Da steht das Stahlhaus ja praktisch super perfekt da. Wie wollen Sie das einbinden?
Das Karlsquartier kommt auf die eine Seite. Es wird ein Wohnviertel mit 800 neuen Wohneinheiten werden. Und auf der anderen Seite kommt ein 54 Hektar großer öffentlicher Park. Und wir sind an der Schnittstelle mit den beiden Museumsgebäuden. und kriegen einen Garten, der aussieht wie von einem Eigenheim, aber Teil des großen Parks sein wird, angrenzend an den Schulsporthof. Also irgendwie ein Scharnier und wir hoffen sehr, dass wir es ausfüllen können.
Dann sag ich mal, toi, toi, toi. Viel Erfolg für Sie und Ihr großes Team aus dem Verein der Freunde des Hirschmuseums in Dortmund.
Vielen Dank.
Danke, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Ja, und die Öffnungszeiten und einen Link zur Website des Hirschmuseums samt neuem altem Stahlhaus finden Sie in unseren Shownotes und mehr Informationen auch zur Arbeit der NRW-Stiftung unter nrw-stiftung.de. Sie können zum Beispiel Mitglied in unserem Förderverein werden und damit auch selbst dazu beitragen, dass die vielen ehrenamtlichen Kräfte in der Kultur, im Naturschutz, in der Heimatpflege in Nordrhein-Westfalen unterstützt werden. Also machen Sie mit. Ja, und vom knallharten Stahl zur zarten Natur. Durch unsere nächste Folge flattert der Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Ein Schmetterling, der ohne eine Ménage à trois nicht leben könnte. Meine Kollegin Maria Backer widmet sich Dreiecksbeziehungen. Ich mach Schluss jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Das war Förderbande. Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege. Mit Cornelia Wegerhoff. Produziert bei Sounds Fresh.